NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
11. Dezember 1877. Der erste Wiener Opernball beginnt.
Einmal im Jahr erstrahlt die Wiener Oper in höchstem Glanz. Blumenschmuck und erlesene Buffets, Damen in erstaunlichen Abendroben und Herren in teuren Pinguinfracks.
Zum Anschauen ist es wirklich toll, es ist ein Biotop. Also als würde man in den Zoo gehen und sich die verschiedenen Tiere anschauen, die da rumstolzieren.
An jedem Faschingsdonnerstag, hierzulande besser bekannt als Weiberfastnacht, finden sich die Reichen und Schöngemachten beim Wiener Opernball ein, um im Walzertakt schwerelos über das Parkett zu schweben. Oder so ähnlich.
Bei der ersten Drehung hat man sofort den Ellbogen in den Rippen und bei der nächsten haut man selbst einem anderen den Ellbogen in die Rippen, weil man sich überhaupt nicht drehen und wenden kann.
Die allgemeine Ellbogenschlacht wird seit der Zeit von Johann Strauss traditionell eingeläutet mit dem Ruf:
Alles Walzer!
Doch bevor es soweit ist, zieht feierlich das Eröffnungskomitee der Debütanten in den Opernsaal ein. Knapp 200 Paare, junge Herren im Frack und Damen in jungfräulichem Weiß mit Krönchen auf dem Haupt. Elisabeth Gürtler, Opernballorganisatorin 1999 bis 2007.
Es ist auch ganz wichtig für die jungen Leute, dass sie einmal in die Gesellschaft hineinkommen und dort lernen, wie man sich gibt, wie man sich geben muss.
Neben einem Dauerlächeln müssen die Debütanten vor allem eines beherrschen, den Linkswalzer.
Linker Fuß, die Dame rechts, ein Rückschritt, ein Schritt schließen, gegenüberdrehen und Schritt, zwei, drei, Stopp, Handwechselung, aber schön weit oben.
Also der Opernball ist, würde ich sagen, ein Phantomschmerz. Es ist so praktisch diese Reminiszenz der Monarchie, dadurch, dass das immer ein größeres Land war mit seiner Monarchie, mit den Habsburgern, war das auch schon ein großer Schock, wie plötzlich dann von dem Riesenreich das kleine Österreich übrig geblieben ist.
Erläutert Theatermacher und Aktionskünstler Hupsi Kramer, die österreichische Bundesseele.
Insofern ist es schon gut, eine psychoanalytische Einrichtung, eine praktische Art Couch, auf der sich die Österreicher hinlegen an dem Tag des Opernballs. Es ist nichts passiert, es ist alles, wie es war.
Alles, wie es war, unter Kaiser Franz Josef I.
Sissi!
Franz!
Ja genau, der mit der Sissi. Seine apostolische Majestät gibt 1860 den Bau der Hofoper an der neu geschaffenen Ringstraße in Auftrag. Das Ergebnis gefällt dem Kaiser allerdings so wenig, dass seine Kritik den unglücklichen Architekten in den Selbstmord treibt.
Na ja, ein bisschen Schwund ist halt immer.
Am Abend des 11. Dezember 1877 öffnet Seine Majestät die Hofoper für eine Soiree. Es ist eine ganz besondere Abendveranstaltung, denn Zugang hat jeder, egal ob adelig oder bürgerlich. Jeder, der es sich leisten kann, versteht sich.
Dieser erste, mit so großer Spannung erwartete Festabend hat den Erwartungen entsprochen. Der Erfolg, das durch des Kaisers Huld ermöglichte Werk gekrönt. Um 9 Uhr wurden die vereinigten Festsäle eröffnet. Und eine gute halbe Stunde später bereits drohte die Hochflut der Besucher, die ungeheuren Räume zu sprengen.
Schreibt die Wiener Zeitung am Morgen danach. Das Einverständnis des Kaisers zu dieser Veranstaltung ist wohldurchdachtes politisches Kalkül. Das Erstarken des Bürgertums bereitet den mächtigen Kopfzerbrechen und die 48er-Revolution steckt den europäischen Monarchen noch tief in den Knochen. Brot und vor allem Spiele müssen her.
Man musste etwas tun für die Emporkömmlinge, die im österreichisch-ungarischen Reich immer mächtiger geworden waren, die bürgerlichen Unternehmer, Advokaten, Ärzte. Sie wollten anerkannt sein, nicht mehr draußen stehen und zuschauen, wenn sich der höhere Adel, der Hof, in seinem geschlossenen Kreis amüsiert. Jene Gesellschaft sollte ihren Ball haben, den Opernball, der gleich Tausenden vom Geldadel die Chance gab, sein Dabeisein zu zeigen.
Über die Samtbrüstungen der Logen beider Seiten neigten sich Huldgestalten in glänzenden Toiletten und jede Loge war offenbar bemüht, ihre Vorderansicht mit dem Besten zu schmücken.
Johann Strauss höchstpersönlich dirigiert an diesem Abend das Orchester. Und obwohl der Kaiser eigentlich keinen Tanz erlaubt hat, gibt es nach Mitternacht für die walzersüchtigen Wiener kein Halten mehr.
Üppige und schlanke Prachtgestalten drehten sich im schimmernden Saale. Diamanten, Luxusstoffe und Monstreschleppen kamen nun erst zu voller Wirkung. Die choreografische Behandlung der Schleppen von Seite der Herren erregte ebenso verdiente Bewunderung als die superbe Gleichgültigkeit der Damen für ihre 1000 Gulden Roben, von denen es denn doch immerhin einige geben mochte.
Die Soiree im Dezember 1877 gilt heute als der erste Wiener Opernball. Offiziell wird er diesen Namen allerdings erst viele Jahre später erhalten, 1935, unter der Regierung der Austrofaschisten. Am Sinn und Zweck des Opernballs hat sich bis heute wenig geändert. Man kommt dorthin, um zu zeigen, dass man wer ist und dass man was hat. Christel Schönfeld, Opernballorganisatorin 1956 bis 1980.
Der Opernball ist eine Ballveranstaltung, ein Nobelball, wenn Sie das so nennen wollen, der aber nicht allein dem Tanz gewidmet ist, sondern auch, vielleicht nennen wir es der Begegnung. Der Begegnung auf gesellschaftlicher Basis, auf wirtschaftlicher, kultureller, auf vielen, vielen Gebieten.
Also das haben einfach zum Großteil die korrupten Eliten, die kriminellen Vereinigungen, die Parteien und die Wirtschaftseliten, die sich die Parteien halten. Weil man trifft sie ja dort, um Geschäfte abzuschließen. Die Firma so und so kauft um weiß ich wie viel 1000 Euro eine Loge und lädt dort wieder ihre Paten ein, um dass man sie die Provisionen auf irgendeiner Bank in irgendeiner Kaimaninsel überweisen kann. Also das sind ja immer auch gleichzeitig kriminelle Treffen. Weil irgendwer muss ja zahlen. Das ist meine Meinung. Vielleicht liege ich völlig falsch und da sind lauter karitative Menschen, die die Rettung der Welt vorhaben.
Wir brauchen eine andere Welt.
Kampf gegen den Kapitalismus!
Etwa 1400 Polizisten nahmen mehr als 30 Personen fest. Einige sollen Steine und Flaschen über die Absperrungen geworfen haben.
Die geballte Zurschaustellung von Reichtum und der Verquickung von politischer und wirtschaftlicher Macht ruft seit vielen Jahrzehnten Gegner auf den Plan, die am Abend des Balls vor der Wiener Oper demonstrieren.
Ja, die werfen wir mit Steinen, bitte.
Es ändert nichts, außer dass die herrschende Klick wieder sagen kann, na schaut's die Neidigen an da unten. Das ist komisch, gell, die Neiddebatte. Die wird uns so reindruckt. Das ist so unglaublich. Da weiß man nicht mal, wie man die Miete bezahlt. Und dass man also nicht an 42 Stunden, sondern an 100 Stunden Woche hat. Und dann wird gesagt, das ist nur der Neid.
Früher war auch Hupsi Kramer Demonstrant vor der Oper. Heute betrachtet er die immer spärlicher ausfallenden Demos skeptisch.
Von jeder Seite ist die Diskussion über den Opernball völlig unsinnig. Der Opernball ist ein Mittel zum Zweck, als Art Triebabfuhr für beide Seiten. Auf der einen Seite werden bestimmte negative Dinge abgebaut, indem wir darüber schimpfen können. Und auf der anderen Seite werden bestimmte sehnsüchtige Erwartungen erfüllt.
Theatermacher Kramer ist für seine politischen Aktionen berühmt, berüchtigt. Mit einer von ihnen hat er sich einen Platz in der Geschichte des Opernballs gesichert. Im Jahr 2000, als in Österreich die FPÖ unter Rechtspopulist Jörg Haider an die Regierung kommt.
Da hat der Opernball eine andere Dimension bekommen in dem Moment. Weil es nicht nur ein Opernball ist mit Walzer und Frack und Abendkleid und wir sind da eh alle so glücklich, weil da plötzlich diese Art von gefährlicher Macht vereint war.
Kramer beschließt, der versammelten Weltpresse diesen Sachverhalt in einem wirkmächtigen Bild zu verdeutlichen. In einer weißen Luxuslimousine lässt er sich am Abend des Balls vor die Oper chauffieren, verkleidet als Adolf Hitler.
Na, ich bin da raus aus dem Auto und habe gleich mal gesagt, ich bin wieder da und Volksgenossen. Und habe so eine kurze Rede gehalten, sodass die Medienleute einfach die Fotos kriegen. Und wie ich gespürt habe, so das war's, bin ich rein und da waren Opernballbesucher, die Heil Hitler gesagt haben und so. Und dann ist die Polizei über mich natürlich hergefallen und habe mich dann ins Auto zart und da brechen sie einem wirklich fast die Knochen.
1, 2, 3, 4, 5.
Woher mag nur die politische Rechtslastigkeit des Opernballs kommen? Ob es etwas mit dem geheimen Tanz des Balls zu tun hat? Dem mirakulösen Linkswalzer?
Und wenn ich links rumdrehe,
Wenn ich die linke Seite benutze, denkt die rechte Gehirnhälfte. Die Gehirnhälften müssen dementsprechend anders arbeiten.
Verrät Tanzlehrer Eugen Wichtrup. Der Linkswalzer aktiviert also tatsächlich das Rechte im Hirn. Schau an!
Links vor, zur Seite schließen. Jetzt wären wir bei den Gehirnhälften. Jetzt wird die andere Hälfte aktiviert.
Ja, aber ich merke schon, also es ist irgendwie...
Komisch. Ja.
Aber Hopfen und Malz sind nicht verloren.
Das sind einmal Sachen, die müssen trainiert werden. Alles, was ich mit rechts mache, kann ich auch mit links machen.
Jeder kann also umlernen. Von rechts auf links oder von links auf rechts. Letztlich ist der Opernball also doch eine Veranstaltung für jedermann, wie die Organisatoren nicht müde werden zu betonen.
Kommen kann wirklich jeder, der will, weil ja der Kartenverkauf für jedermann ist.
Jeder kann sich das leisten, ist also ein blöder Satz. Was heißt jeder? 2 Milliarden Menschen sind am Verhungern. Also die sind schon mal nicht jeder. Ja, wenn ich Opernballveranstalter wäre, würde ich natürlich auch mit dieser Art von Ignoranz die Medien bedienen. Ich kann ja nicht als Opernballorganisator sagen, ja, wir sind eine kriminelle Vereinigung und schauen, dass nur gut aussehende, gut angezogene Abendkleider, Vorschrift da herumjockeln.
1, 2, 3.
Machen wir jetzt schon wieder rechts?
Wir sind jetzt schon wieder in Rechtsdreh.
Das ist ja faszinierend. Ich kann die nicht unterscheiden.
Also Sie machen mit.
Ja, ich mache mit.
Die begehrten Logen, kaum größer als ein Dixi-Klo, sind mit einem Preis von derzeit 18.500 Euro freilich nicht für jeden bestimmt. Aber es gibt in der Tat Brotkrumen für weniger Begüterte, die ihre Ballträume wahr werden lassen möchten. Einfache Karten sind bereits für 250 Euro zu haben.
Da darf man dann im Frack, im Abendkleid an der Brüstung lehnen und bar jeder Tanz- oder Annäherungsgelegenheit an die vom Schicksal Begünstigten, dem sogenannten lustigen Treiben, zuschauen.
Überhaupt ist das soziale Herz von Publikum und Veranstalter ein großes.
Ich habe mir damals vorgenommen, bei jedem Opernball irgendein benachteiligtes Mädchen, Jungen, unter allen Umständen oder auch mehrere, soweit es also möglich ist, in das Komitee einzubauen. Ich meine, die Beine mussten halbwegs stimmen, nicht? Aber ich war auch da sehr nachsichtig.
Lotte Tobisch, Opernballorganisatorin 1981 bis 1996.
Wohlhabende Menschen sind ja auch immer nur Menschen. Jetzt sagen wir das einmal jetzt ganz großzügig so. Behaupten wir das. Stellen wir das in den Raum. Und die wollen ja auch ein soziales Leben haben. Also insofern verstehe ich das, wenn ich also so ein Mensch bin, der eigentlich sehr menschheitsschädigend durch die Gelder, weil die muss irgendwo her sein, dann aber einen anderen treffe, der ebenso wie ich ist, auch wohlhabend. Und wir sind wahnsinnig glücklich, weil wir so moralisch sind, dass wir heute irgendwie ein Klohäferl für jemand gespendet haben. Dann ist das wirklich ein erhebendes Gefühl für uns beide.
Und so geht die märchenhafte Schwindelei weiter. Jahr für Jahr. Links herum und rechts herum.
Der Opernball ist praktisch dieser Zuckerguss, diese österreichische operettenhaftige Verlogenheit, die etwas Wunderschönes hat, vor allem in dem Satz gipfelt glücklich ist, wer vergisst, das hat die österreichische Nationalhymne.
Es ist das Bedürfnis der Menschen nach einer Nacht vergessen, nach Märchen, nach heiler Welt. Spielen wir halt eine Nacht heiler Welt, wem tut's weh? Ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Seit pendeln. Seit.
Mir wird schon wieder schwindelig.
Okay, darum dann würde ich einfach sagen, eben kurz anhalten. Okay. Hilfe.
Taumel.
Ich halte lieber fest.
Nee, ich geh mich um.
Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an die Geschichte des Wiener Opernballs, die am 11. Dezember 1877 begann. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.